Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um Gottesdienst zu feiern. Und wir haben den Predigttext ja eben gehört. Ja, Herr, jetzt hilf du bei Reden und Hören und gib, dass in die schwachen menschlichen Worte dein Geist hineinkommt, dass wir die Predigt hören nicht als Menschenworte, sondern als einen Anruf von dir. Segne uns jetzt alle miteinander, reden und hören. Und dass wir nicht nur Hörer deines Wortes allein sind, sondern dass wir es in der nächsten Woche auch in unser praktisches Leben hineinbinden und umsetzen können und viel Frucht bringen in Geduld. Im Namen Jesu. Amen. Ja, in den letzten Wochen war ja die Medienlandschaft mal wieder voll mit Papstbeerdigungen. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Und da waren alle möglichen Sendungen. Ja, und da war auch eine Sendung, die habe ich mir angesehen, das hat mich mal interessiert. Im Vatikan gibt es ja die Schweizer Garde. Und das sieht ja aus wie Schauspieler, die verkleidet sind in Kostümen aus dem 16. Jahrhundert. Und ich dachte immer, wenn da mal was passiert mit den Hellebarden, da kommen die ja heute auch nicht mehr weiter. Ja, von wegen, es wurde dann berichtet, das sind alles ausgebildete Elitesoldaten. Und die haben nicht nur die Kostüme aus dem 16. Jahrhundert, die haben einen Kampfanzug und können mit Sturmgewehr auch umgehen. Das heißt also, wer da versucht, Krawall zu machen, der muss sich da mit Eliteeinheiten anlegen. Und ich dachte, Moment mal, wo war eigentlich die Eliteeinheit von Jesus? Hatte Paulus eine Elitetruppe bei sich, bis an die Zähne bewaffnet? Na, dann wäre er nicht so oft im Gefängnis gewesen, unschuldig. Oder Petrus, der Papst nennt sich ja der Nachfolger Petri und Stellvertreter Christi. Hatte Petrus eine Eliteeinheit bei sich? Petrus wurde gekreuzigt in Rom. Die hätten das verhindert. Ja, aber jetzt kann man ja sagen, aber David, Moment mal, jetzt haben wir doch wieder typisch diese Texte hier im Alten Testament, da wird doch ganz kräftig gekämpft. David war sehr kriegerisch unterwegs. Und er hatte, lesen wir, 400 Männer bei sich. Und das waren kampferprobte Männer. Jetzt kann man sagen, und was ist jetzt hier? Ja, die Lösung liegt im Neuen Testament selbst. Im 1. Petrus 1, Vers 12, da heißt es, dass die Propheten des Alten Testamentes das, was sie geschrieben haben, nicht nur für sich, sondern für uns, für die Gemeinde aufgeschrieben haben. Und diese Geschichten sind, wie es ein Ausleger mal gut gesagt hat, Modelle, an denen wir lernen, wie Gott mit Menschen handelt. Und im Kolosserbrief, da bin ich gerade in der fortlaufenden Bibellese, da steht, diese Dinge, die im Alten Testament stehen, auch die Festzeiten und Sabbat, Stiftshütte, sind Schatten des Zukünftigen und der Zukünftige ist Jesus. Das heißt, wir haben im Alten Testament Abschattungen auf Jesus selbst. Und so sind diese Kämpfe natürlich im Alten Testament, die sind mit aller Brutalität geführt worden, da darf man nichts schönreden, aber sie sind Modell und Schatten für geistliche Kämpfe. Gemeinde Jesu hat keinen Kirchenstaat zu gründen. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, da hätte ich ja eine Eliteeinheit, meine Jünger, die würde ich bewaffnen und die würden für mich kämpfen, aber so ist mein Reich nicht von dannen, von dieser Welt. Also wir haben keinen Kirchenstaat mit Militär. Paulus sagt sogar, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern, da heißt es, mit den Herren dieser Welt, mit den Mächtigen, ja, die Herren dieser Welt, das ist der Satan und seine Dämonen. Und wenn man fragt, warum es in der Welt so aussieht, die Herren dieser Welt bekommen ja auch viel Raum, auch von Machthabern. So haben wir hier also keine Anleitung, Kriege zu führen, sondern wir haben eine Anleitung, im geistlichen Kampf zu stehen. Und da möchte ich das Zeugnis für uns, das Modell von David für uns heute Morgen in vier Punkten auslegen. Ich mache ja immer drei, aber heute Morgen sind es vier, aber dafür sind sie auch ein bisschen kürzer. Aber nicht weniger wichtig. Also David, ein Modell für den geistlichen Kampf, für das geistliche Unterwegssein. David ist erstens unter Gottes Führung. Vielleicht kennt ihr, ich hoffe, ihr kennt den Zusammenhang dieser Geschichte. David war ja am Königshof von Saul. Saul war neidisch auf David, der König, also der König war Saul. Und Saul war zum Schluss so aufgebracht vor Neid, dass er beabsichtigte, David umzubringen. Und so musste David vom Königshof des Saul fliehen, versteckte sich in der Wüste und kommt jetzt hier in diese Nähe von Keila. Keila liegt übrigens auf judäischem Gebiet, also das ist das Stammesgebiet aus dem David selber stammt. Es ist in der Nähe von Jerusalem. Ja, Saul ist sozusagen der Gegenkönig zu David. David ist berufen, König Israels zu werden. Er ist jetzt noch im Untergrund. Saul ist verworfen, David ist erwählt. Er steht unter Gottes Führung. Wir haben auch Positives zu berichten aus der Hügelstraße. Ein Bruder hat angefangen, Männerfrühstück anzubieten, samstags morgens. Und das fing mit einer kleinen Gruppe von Männern an. Herr Frank hat das gemacht. Jetzt letztes Mal, da war der Raum viel zu klein. Also das läuft über. Und jetzt überlegen wir, wie wir das jetzt größer machen. Und das Schöne ist, in dem Männerfrühstück geht es nicht um Fußball oder um sonstige Dinge. Das auch mal, für Politik hatten wir auch schon debattiert, das war nicht so gut. Da sind gleich die Fetzen geflogen. Nein, wir haben immer, ja, wo du dein Kreuz hinmachst. Wir hatten immer biblische Personen. Und letztes Mal war die Person David. Und da kam die Frage auf, ja, der David, der hat doch auch ziemlich gesündigt. Also so ganz ohne war der David doch ganz bestimmt nicht. Warum war Saul verworfen und David war erwählt, obwohl, was das Sündenregister anging, David auch einiges aufzubieten hatte? Und wir kamen dann auf eine gute Antwort. Der Unterschied ist, gesündigt haben beide, aber Saul hat nicht auf den Herrn gehört und er war nicht bereit, umzukehren. Und David hat immer auf den Herrn gehört, auch als er seine schlimmste Sünde, den Ehebruch und den Auftragsmord begangen hatte und jetzt des Herrn Name in Misskredit gebracht hat, hat er auf die Stimme des Propheten Nathan gehört und hat bitterlich geweint und Buße getan über seine Irrwege. Und Saul blieb unbußfertig. Das ist wahrscheinlich oder bestimmt der große Unterschied. Und so auch hier in der Geschichte lesen wir ja, dass David mehrfach den Herrn befragte. Das war ihm offenbar wichtig, zu wissen, was ist Gottes Wille. Er hat ja den Psalm 23 gedichtet, das ist übrigens heute der Sonntagspsalm. Der Herr ist mein Hirte, er führet mich auf richtiger Straße um seines Namens willen. So hat also David hier den Herrn befragt. Dreimal heißt es hier, ich gehe gleich noch etwas darauf ein. Und auch wir heute, weil David ist ja ein Modell für uns, ein Vorbild, dürfen wir den Heiligen Geist um Leitung bitten. Mach ein Stoppschild, wo Stopp ist. Mach ein Gehschild, grüne Ampel, wo grün ist. Und sage, warte, wenn die Zeit noch nicht reif ist und die Gelegenheit noch nicht da ist. Und das ist nicht nur etwas für junge Leute. Früher dachte ich, das wären Predigten, naja, für so Leute Anfang 20, was mache ich beruflich, was werde ich Familie sein, wo werde ich hinziehen. Nein, für jedes Alter. Und ich entdecke das immer mehr, dass wir Jesus in unseren Alltag mit hineinnehmen sollen und dürfen auch. Das ist ein großes Vorrecht. Natürlich, wenn du morgens aufwachst, musst du nicht den Herrn um Rat fragen, soll ich jetzt aufstehen und auf die Arbeit gehen oder nicht? Das ist klar. Aber es gibt so viel, wenn man mit Menschen zu tun hat, ob das in der Schule ist, ob das in Gemeinden ist, ob das in anderen Zusammenhängen ist, gibt so viele Situationen, wo wir wirklich Führung Gottes brauchen. Ich bin ja Lehrer von Beruf und da ist es nicht immer einfach herauszufinden, musst du jetzt mal lachen darüber, musst du mal streng sein, musst du mal jemandem was auflegen. Du kannst so viele Fehler machen. Da ist ein Kind frech, du schimpfst, legst dem Strafarbeiten auf und hinterher kriegst du raus, die Eltern haben sich gerade scheiden lassen. Ja, dann wäre es doch angemessen, jetzt zunächst mal ein bisschen nachzugeben, Ruhe zu lassen. Und das sind so viele Dinge. Und manchmal ist man nachgiebig und merkt, es war genau das Falsche. Aber das ist ja nicht nur mit in Schulen, sondern das ist ja überall in Gemeinden genauso. Manche brauchen mal eine harte Ansprache. Manche muss man in Ruhe lassen. Und wir wissen nicht immer genau, was so dahinter steht. Und ich bete immer mehr, Herr, gib mir heute Weisheit, auch in Gesprächen, die anstehen, jetzt das richtige Wort. Ob es ein strenges Wort ist oder ob es eher ein lindes Wort ist. Und du kannst erleben, der Herr führt tatsächlich. Nur schade, dass ich so wenig dran denke. Betet ohne Unterlass. Und das ist kein Wort für Klosterbrüder, sondern das ist ein Wort für den Alltag. Wenn du mitten im Alltag steckst, und manchmal mach ich es auch noch viel zu wenig. Jesus im Alltag im Gespräch bleiben. Und dann spricht er auch zu uns. Ich hatte das einmal erlebt, das war schon sehr lange her. Früher hatte ich immer Geldsorgen. Es war immer das Konto, schiebst du rein dein Kärtchen, gibt es nichts mehr, Konto überzogen. Und ich habe mal den Herrn gefragt, liegt es am kleinen Gehalt oder liegt es am Auto oder dieses und an jenem? Und dann sagte der Herr, weißt du, was er mir gesagt hat? Es liegt daran, dass du keinen Zehnten gibst. Durch ganz viele Bibelstellen zu mir gesprochen. Und dann habe ich angefangen, ich war damals arbeitslos, den Zehnten von meinem Arbeitslosengeld zu geben. Und das war wirklich nicht viel. Und seitdem, das ist jetzt fast 30 Jahre her, hatte ich keine Geldsorgen mehr. Das heißt nicht, dass man jetzt einen Porsche kaufen kann, aber es heißt, der Herr weiß, was wir brauchen und es gibt immer zur richtigen Zeit das, was wir brauchen. Und sogar haben wir noch Geld abzugeben. Du darfst auch mehr als den Zehnten geben. Aber Zehnte ist ein gutes Maß, finde ich, und das hat sich bewährt. Ja, so geht das, wenn wir den Herrn um seine Führung fragen, gibt er uns auch konkrete Antworten. Wir müssen halt nur gut hinhören. Der Graf Zinzendorf hat gedichtet, Gottes Führung fordert Stille. Wo Gottes Führung fordert Stille, wo der eigene Fuß noch rauscht, also wo man noch geschäftig unterher ist, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Also David ist unter Gottes Führung, er ist zweitens auch unter Gottes Korrektur. Er war auch bereit, sich korrigieren zu lassen. Es heißt hier in Vers 2, David befragte den Herrn und der Herr hat ihm geantwortet, geh dahin in die Stadt, nimm sie ein. Und jetzt kommt Gegenfrage, Gegenwehr, Zweifel aus den Reihen seiner eigenen Männer. Die Männer, die bei David waren, sprachen, wir haben ja uns jetzt schon Angst hier in der Wüste, wo wir im Versteck sind. Und wie gesagt, das waren Kämpfer, das waren keine Wiener Sängerknaben, das waren wirklich kampferprobte Männer. Sollen wir da jetzt hingehen? Die Philister, die sind bewaffnet bis zu den Zähnen bewaffnet. Und jetzt könnte ja David sagen, Punkt, das ist jetzt so entschieden, ich habe den Herrn gehört, machen wir das so. Aber er fragt sich schon, war das wirklich Gottes Stimme, die ich gehört habe? Vielleicht waren es doch nur eigene Wünsche. Woher weiß ich das? Weil es hier in Vers 4 heißt, da befragte David den Herrn wieder. Also er versichert sich nochmal. Es kann ja sein, dass ich mich geirrt habe. Und das ist so wichtig, dass wir Korrektur auch von Menschen annehmen. Weil ich habe schon so oft erlebt, dass Christen unterwegs waren mit dem Willen Gottes und haben ihr Leben und manchmal leider auch das von anderen Menschen dann an die Wand gefahren, weil es überhaupt nicht der Wille Gottes war. Ich habe jetzt einen kuriosen Spendenaufruf gehört. Irgendwo in der Gegend Deutschlands, nicht Nazarener, es ist irgendwas anderes, hat jemand eine Prophetie oder was auch immer bekommen. Es wird eine Erweckung ausbrechen in dieser Gegend. Ja, und jetzt soll die Halle für diese Erweckung schon gebaut werden, bevor sie ausgebrochen ist. Ich habe da drei Fragezeichen dahinter gemacht. Ich will da jetzt darüber nicht urteilen, weil ich das nicht näher kenne. Aber ich habe noch nie gelesen, dass erst Hallen gebaut wurden und dann Erweckung kam. Ich lese gerade von John Wesley, da sind Tausende zum Glauben gekommen, die hatten überhaupt keine Hallen. die sind draußen im Freien gewesen und haben sich dort versammelt. Und wenn sie eine Halle hatten, dann war es eine leerstehende Fabrikhalle. Also bei mir gab es keinen Pfennig. Das gibt so Dinge, da wird irgendwas in die Welt gesetzt und dann wird behauptet, das ist jetzt der Wille Gottes. Wie gesagt, mit dieser Halle, ich habe 3 Fragezeichen dahinter gemacht. Dann müssen wir Korrektur annehmen und dann auch mal hören, weil nämlich der Nachsatz hier war, Gott hat grünes Licht gegeben, nur leider ist das Konto noch in roten Zahlen. Ja, also dann müsst ihr das, wenn grünes Licht ist, müsst ihr auf allen Kanälen grün sein. Also David sagt nicht einfach, eure Kritik ist mir egal. Vielleicht habt ihr ja recht. Und ich wünsche uns, dass wir auch als Christen, auch in Gemeinden immer wieder korrekturfähig sind. Ich kann mich auch irren. Ich kann auch Fehler machen. Und dann sollen wir so ehrlich sein zu fragen, ist es jetzt wirklich so? Aber David bekommt die Bestätigung, der Herr sagt, auf, zieh nach, du hast nicht falsch gehört. Er befragte den Herrn nochmal. Und es ist interessant, der Herr sagt beim ersten Mal, zieh hin. Und beim zweiten Mal sagt er nicht nur zieh hin, sondern auf, zieh hin. Ich habe es mal im Hebräischen nachgeguckt, obwohl ich nicht mehr so gut Hebräisch kann, aber da steht das Wort kum. Kennt jemand das Wort kum aus dem Neuen Testament? Genau, Talita kum, und das heißt auf Deutsch, Talita, steh auf. Also ein machtvolles Wort. Jesus ruft mit diesem Wort kum Tote auf, ins Leben zurück. Und jetzt sagt Gott zu David, steh auf. Und das ist jetzt was ganz Mächtiges. Es ist nicht nur so ein Klaps auf die Schulter, es ist ein Auferstehungswort. Und so steht David auf. Jetzt ist es klar, auch wenn jetzt 1000 Männer hier sind und sagen, nee, das ist uns zu heiß, es ist jetzt Zeit, der Herr ruft, dann geh. Und dann gilt auch das Wort, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber das setzt voraus, dass wir kritikfähig sind und nicht unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche da durchboxen. Ja, also er ist unter Gottes Korrektur, dann er ist drittens dann auch unter Gottes Schutzschild. Denn jetzt geht es ja wirklich gefährlich los. Die Männer haben ja recht, sie sind schon in der Wüste Juda, im Versteck, in Gefahr. Und jetzt sollen sie da raus, der Saul ist mit seinen Mannen hinter ihnen her und die Philister, die sind auch hochgerüstet. Also jetzt geht es richtig in den Ofen hinein, jetzt geht es richtig ins Feuer, in Lebensgefahr. Und kaum sind die Einwohner von Keila befreit, da kommt der Saul schon wieder zurück. Es gibt irgendwie keine Ruhe. Und so wird es auch für uns sein, als Modell, für uns als Christen und als Gemeinde. Es wird keine Ruhe sein bis zum Tag der Wiederkunft Jesu. Und wenn eine Sache vorbei ist, kannst du sicher sein, dass die nächste schon vor der Tür steht. Aber Gott kommt mit seinen Plänen ans Ziel. Mit dir kommt er ans Ziel, mit mir kommt er ans Ziel, mit uns, mit seiner Gemeinde kommt er ans Ziel. Ich sag mal so, oder ich habe das mal gelesen, wenn wir sagen, ich will, Sätze, die mit ich will anfangen, die klappen vielleicht 5%. Das ist schon viel. Wenn Gott sagt, ich will, das klappt 100%. Wenn Gott sagt, ich will, macht er das. Was der Herr zusagt, das hält er gewiss. Und im Willen Gottes lebt es sich bestens. Auch wenn noch so viele Feinde um den David herum sind. Es gibt das schöne Lied, Jesu, meine Freude. Und da heißt es, unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wittern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Übrigens habe ich hier noch was Schönes entdeckt. In Vers 2 sagt Gott, zieh hin, du wirst die Philister schlagen und Keila erretten. In Vers 5 sagt er, da heißt es so, errettete David die Leute von Keila. Das ist wie ein Rahmen. Und in dem Rahmen steht Vers 4, auf, zieh hin nach Keila, denn ich will die Philister in deine Hände geben. Also das heißt, der Herr ist hier durch den David am Werk. Und deshalb gelingt das Werk auch. Ich werde für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ihr werdet das ein oder andere tun, Aber dann ist es das Herrenarm, der den Sieg schenkt. Und im Neuen Testament heißt es dann, in ihm, in Jesus Christus haben wir den Sieg. Und jetzt das Letzte. David ist nicht nur unter dem Schutz Gottes, sondern er ist auch im Frieden Gottes ruhig. Er lebt absolut sicher unter dem Schutz. Nur der Glaubensweg ist sicher unerreichbar für den Feind. Aber er ist nicht nur sicher, er ist auch ruhig. Er hat den Herrn zum dritten Mal befragt. Vers 12 fragt David weiter, er wird Saul herabkommen? Der Herr sprach, ja, der kommt. Und jetzt kommt das Bittere. Werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in die Hände Sauls übergeben? Der Herr sprach, ja. Also das ist doch jetzt wirklich ein Schlag ins Gesicht. Als hätte der Mann nicht schon genug Ärger. Er hat die Leute befreit aus der Herrschaft der Philister. Und jetzt sind sie bereit, ihn und seine Männer in die Hände seines ärgsten Feindes Sauls zu übergeben. Da lebst du unter Gottes Führung, trachtest zuerst nach dem Reich Gottes, investierst in Menschen, gibst die Zeit rein, manchmal auch Geld, und dann schlägt einem immer wieder Undankbarkeit entgegen. Und da kommt es dann bei vielen Christen zu Bitterkeit. Und bei David hätte es auch zu Rache kommen können. So, warte mal. Jetzt warten wir, bis der Saul weg ist und dann kommen wir zurück, aber nicht um eure Stadt zu befreien, sondern sie dem Erdboden gleich zu machen. Und das macht er nicht. Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Die Jünger Jesu hatten mal ähnliche Ideen. David zieht im Frieden weiter. Menschen enttäuschen fast immer. Jesus nimmer. Und da kommt man in diesen Frieden hinein. Und ich habe den David mal gefragt, David, könntest du mir noch für den Schluss der Predigt noch mal so einen kleinen Tipp geben, wie du in diesen Frieden hineingekommen bist, dass du keine Rache genommen hast, dass du nicht in Bitterkeit geraten bist. Und dann war mir es, als würde David sagen, ich habe da einen Psalm 23 gedichtet. Der passt übrigens bestens auf diese Geschichten. Und da heißt es zum Schluss, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, wenn wir uns bewusst machen, wie reich wir beschenkt sind, dann fallen von automatisch diese ganzen Rache- und Bitterkeitsgedanken ab. Ich bin vom Herrn reichlich gesegnet. Jetzt kann ich auch Menschen, die mir nicht gedankt haben, die mir vielleicht sogar Böses getan haben, kann ich vergeben und loslassen. Und das ist das Geheimnis eines Lebens in Frieden. Ich sage nicht, dass das bei mir in 100% klappt. Immer wieder ist es ein Kampf. Aber wenn wir diesen Kampf führen, werden wir wirklich Segen und Frieden erfahren. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wir verpassen gar nichts. Das hat sich mir mal festgebrannt, der Bischof von Württemberg, Gerhard Meyer, den kannte ich so vom Bengelhaus, und der hat mal in der Predigt gesagt, das hat wirklich gesessen, Christen verpassen nichts. Du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und Gott segne uns. Amen.